Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich so mit euch Gemeinschaft haben kann. Kurz zu meiner Person. Bin geboren, aufgewachsen im Busch vom Chaco Paraguays. Hab 7 Geschwister. Mein Vater war ursprünglich Lehrer und später Pastor. Ansonsten sind wir auf dem Bauernhof aufgewachsen. Mehrheitlich dann mit meiner Mutter zusammen die ganze Arbeit gemacht. Vater hat so geholfen, soweit er konnte. Aber hat natürlich viel Zeit sonst investieren müssen. Bin 89 in die Schweiz gekommen zum Theologiestudium. Habe meine jetzige Frau dort in der Mennonitengemeinde in Basel kennengelernt. Wir haben geheiratet. Ich habe anschließend das Doktorat gemacht im Neuen Testament. Unser Samuel, der Älteste, war damals in der Schweiz geboren. Dann sind wir ausgewandert nach Paraguay, als er 6 Monate alt war und ich mit dem Doktorat fertig war. 1998 im Dezember, Ende Dezember, da wohnten wir 5 Jahre in Paraguay, wo ich Bibelschullehrer und Leiter war. 4 Jahre Leiter der Bibelschule im Chaco und Loma Plata. Und dann hat uns der Herr wieder zurückgerufen. Jetzt sind wir seit rund 3 Jahren wieder zurück in der Schweiz. Heute bin ich Rektor und Dozent fürs Neue Testament an der STH Basel oder an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel. Mein Vorgänger ist dann ganz plötzlich verstorben, 2 Wochen bevor wir umgezogen sind. Er sollte mich eigentlich einführen. Und als wir dann kamen, da war er schon tot, war fast 80 und hatte immer noch die Leitung. Er war Gründerrektor der STH Basel und immer noch Leiter. Ich habe dazu, also zu meiner Familie, meine Frau ist Schweizerin, im Elsass aufgewachsen. Meine Kinder sind, wir haben 3 Kinder, 2 in der Schweiz geboren, der jüngste und der älteste Sohn. Die Tochter ist in Paraguay geboren. Also 3 Kinder, der jüngste ist 2-jährig geworden vor einem Monat oder vor 1,5 Monaten. Ja, jetzt sind wir wieder in der Schweiz. An der STH Basel, ich habe Prospekte mitgebracht, ich habe die Postille mitgebracht, den Freundesbrief, liegt auf dem Tisch, könnt euch bedienen. Ich hatte leider die letzte Nummer kaum mehr dabei, es sind ältere Nummern, aber ihr dürft euch gerne so eintragen, dann bekommt ihr regelmäßig die Informationen und dazu auch die gelben Seiten. Das ist jeweils ein theologischer oder ein ethischer Artikel, den wir da ergänzen. Also es ist unverbindlich, wir sind einfach froh, wenn man auch diese wichtige Arbeit im Gebet unterstützt. Seine bibeltreue Hochschule. Wir sind zum großen Teil von Spenden abhängig, zum größten Teil aus den Studiengebühren, die sind, können wir natürlich nicht so hoch halten. Also wir sind froh, wenn ihr euch informiert, auch für die Gemeinde. Das ist ein Kleinprospekt und den habe ich dann noch in Hauptprospekt, wo denn auch die meisten Informationen drin sind. Auch auf der Homepage der STH findet man diese Informationen. Wer gerne an mich eine E-Mail richten möchte, ich habe Visitenkärtchen dabei. Ich gebe es euch gerne, falls jemand mal schreiben möchte. Einfach thiessen@sthbasel.ch für die Schweiz. Ja. So einfach. Da kann man mir eine E-Mail schreiben, dann können wir uns unterhalten, wenn jemand weitere Informationen haben möchte. Vielleicht stelle ich gerade die Bücher noch kurz vor und verweise eventuell am Schluss noch darauf. Ja, das ist das neueste Buch, das vor 3 Wochen erschienen ist. Also ganz neu, Israel und die Gemeinde. Geht vor allem um die Frage der Wiederherstellung Israels aus der Sicht des Neuen Testaments und damit verbunden auch um die Frage nach dem 1000-jährigen Reich. Aber schwerpunktmäßig die Frage nach der Wiederherstellung Israels, wie sieht das Neue Testament, die alttestamentlichen Verheißungen für Israel und vor allem welche Beziehung haben wir als Gemeinde, neutestamentliche Gemeinde zu Israel, aus theologisch-biblischer Sicht. Denn ein Thema, das wir jetzt behandeln in diesen Tagen, 1. Korintherbrief, wir behandeln die Kapitel 12 bis 14, nicht immer leicht zu verstehen, wenn man Kommentare liest, für mich manchmal eine ziemlich große Verwirrung da. Ich hoffe, dass meine Auslegung hilft, da ein bisschen mehr Einsicht zu bekommen in die Zusammenhänge. Ich habe besonders versucht, schwierige Abschnitte auch besonders ausführlich zu behandeln. Die anderen sind manchmal nicht so ausführlich behandelt. 1. Korintherbrief, eine Auslegung für die Gemeinde, kostet 21,95 Euro. Dann eine biblische Glaubenslehre. Dann hat man, ja, so werden verschiedene biblische Themen behandelt. Es sind 7 Hauptpunkte. Die biblische Grundlage, auf die ich heute auch eingehen werde, auch für die Heiligung, für die Gotteserkenntnis, dann die Gotteslehre, die Lehre vom Menschen, Anthropologie, biblische Anthropologie, Sündenverständnis der Bibel, Erlösung, der Heilige Geist, das Werk des Heiligen Geistes, das Werk Jesu, die Person und das Werk Jesu, dann die persönliche Aneignung des Heils, dann die Gemeinde als Verwirklichung des Heils und dann die biblische Endzeitlehre. Und dann noch eine Broschüre, die kostet 1 Euro. Also das Buch kostet 15,80, das Buch kostet 14,95 und dann noch eine Broschüre, die 1,40 Euro kostet, zum Thema der Dienst der Frau in der Gemeinde im Einklang mit der Schöpfungsordnung. Ich habe David gefragt, ob ich die auch auflegen kann, weil es in manchen Gemeinden ja sehr heiß ist, wenn man etwas gegen Frauenordination sagt. Ich hoffe, bei euch nicht. Also es sind 2 Beiträge in diesem Buch. Im ersten Beitrag geht es darum, welche Dienste soll die Frau übernehmen? Was soll sie tun? Und im zweiten Beitrag, wo gibt es Grenzen? Ich glaube, beides muss gesagt werden. Wir können auch mal überlegen, wo gibt es für die Männer Grenzen im Dienst. Ne? Es gibt auch für uns Grenzen. Es ist nicht so, dass nur die Frauen Grenzen haben, kennen sollten, sondern auch wir. Aber es ist gut, wenn wir uns gegenseitig ergänzen können. Zu den 2 Vorträgen. Ich würde jetzt gerne einen ersten Vortrag bringen, der etwas kürzer sein wird. Grundsätzlich zum Thema Heiligung in der Bibel finden wir so ähnlich auch in der biblischen Glaubenslehre. Dazu muss ich so sagen, dass ich das Thema bewusst unter dem Hauptthema Gemeinde behandelt habe, weil ich davon überzeugt bin, dass Heiligung ein Auftrag an die Gemeinde ist, nicht nur an einzelne besonders fromme Christen. Deswegen habe ich das Thema hier bewusst unter dem Thema Gemeinde behandelt, wie auch Taufe und Abendmahl. Nicht, das ist jetzt nicht so sehr katholisch, auch nicht reformiert, aber ich denke, dass unser Verständnis, dass Taufe in die Gemeinde gehört und zur Verwirklichung des Heils in der Gemeinde gehört und nicht als Aneignung des Heils. Das ist der Grund, warum ich diese Themen da unter diesem Hauptbereich, nicht so sehr unter dem Hauptbereich Soteriologie oder Erlösungslehre, sondern Gemeinde, Ekklesiologie. Also im ersten Vortrag, einen kürzeren zum Thema Heiligung, das Leben der Heiligung, was versteht die Bibel unter Heiligung, und einen zweiten, der wird dann wohl etwas länger sein. Keine Angst, auch der hört auf. Zum Thema Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit, Johannes 17, Vers 17. Das Leben in der Heiligung. Ich werde kurz Einführung geben, dann das Wesen der Heiligung, dann Israel als Gottes heilige Nation im Alten Testament und dann letztens die neutestamentliche Gemeinde als Gottes heilige Nation. Die Grundlage für den neutestamentlichen Gebrauch des Wortes Heiligung finden wir nicht in der Umwelt zum Neuen Testament, sondern im Alten Testament. Wir haben jetzt viel über Prophetie gesprochen in den letzten Tagen. Und auch dafür finden wir die Grundlage im Alten Testament. Das ist sehr wichtig, dass wir das sehen. Dass wir nicht davon ausgehen, dass das Neue Testament irgendwelche Ideen aus dem Umfeld übernommen hätte, wie das zum Beispiel die religionsgeschichtliche Schule sieht, sondern das Neue Testament ist durch und durch geprägt vom Alten Testament. Auch die Begriffe im Neuen Testament sind geprägt vom Alten Testament. Also wenn wir einzelne Begriffe im Neuen Testament untersuchen wollen, besonders theologische Begriffe, dann müssen wir immer auf das Alte Testament zurückgreifen. Das ist auch für die Auslegung des Neuen Testaments sehr wichtig. Und im Alten Testament haben wir das Wort Kadasch, für Heiligen. Nun, man ist sich nicht ganz sicher, woher das Wort abgeleitet ist, Kadasch. Zum Teil ist man davon ausgegangen, dass das Wort so viel wie leuchten bedeutet oder glänzend hervorbrechen, aber man ist eher davon abgerückt und geht allgemein davon aus, dass das Wort Heilige im Alten Testament, Kadasch, heilig heißt Kadosch, von einem Verb abgeleitet ist, das heißt so viel wie schneiden, trennen, absondern. Nun, was uns auffällt im Alten Testament, das Verb erscheint 171 Mal, dass nicht nur Menschen geheiligt werden, sondern auch Gegenstände. Tempelgefäße, ein Becher wird Gott geheiligt, ist heilig. Nun, hat er besonders Material, dass er heilig ist? Oder manche sprechen ja vom heiligen Wasser. Ist das Wasser besonders? Nein, also hier im Alten Testament auf jeden Fall nicht. Sondern heilig heißt hier so viel wie Gott zum Dienst geweiht. Und damit kann man sagen, das Verb heiligen hat zwei Hauptaspekte, egal woher es abgeleitet ist, von welchem ursprünglichen Wort. Das heißt, hat zwei Hauptaspekte, einerseits aussondern, trennen vom Unreinen, von der Sünde trennen und zweitens, und das ist ein Aspekt, der gehört unbedingt dazu, das heißt Gott weihen, und zwar Gott zum Dienst weihen. Heilig ist man dann, wenn man Gott geweiht ist. Und was dazu gehört, darüber möchten wir nachdenken. Die Israeliten wurden aufgefordert, heilig zu sein, wie Gott heilig ist. 3. Mose 19, Vers 2. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also sie sollten nicht nur heilig sein, wie Gott heilig ist, sondern darin liegt auch die Begründung dafür, dass Israel heilig sein sollte. Die Begründung lag in Gottes Heiligkeit. Denn ich bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein. In Wirklichkeit ist nur Gott heilig. Und damit komme ich zum Wesen der Heiligung und der Heiligkeit. Die Bibel betont uns sehr klar und zeigt uns sehr klar, dass in Wirklichkeit nur Gott heilig ist. Gott ist der Heilige. Seine Heiligkeit wird uns besonders in Jesaja 6 im Alten Testament dargestellt, wo Jesaja eine Vision hatte, wo es dreimal heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Oder im Neuen Testament, unter anderem besonders auch in Offenbarung 4, wo auch dieser Ausspruch dann erscheint, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Er ist dem Bösen vollkommen enthoben und er ist getrennt vom Bösen, er ist vollkommen. Der natürliche Mensch ohne die Erlösung, Jesus Christus, entspricht nicht der Heiligkeit Gottes. Und er kann dieser Heiligkeit Gottes auch nicht genügen. Heiligung geschieht deswegen auch nicht dadurch, dass wir anfangen, unser Leben selbst zu verbessern. Dass wir anfangen, gute Werke zu tun, dass wir anfangen, bessere Werke zu tun. Das genügt nicht. Es braucht eine grundsätzliche Erneuerung durch Gott. Der Mensch kann sich nicht selbst heiligen. Der Mensch, der an der Sünde gefangen ist, kann das nicht. Er braucht eine innere Erneuerung, er braucht eine Wiedergeburt. Er braucht die Erneuerung durch Jesus Christus, er braucht die Sündenvergebung. Bereits im Alten Testament hatte Gott immer wieder betont, nicht nur, ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin, sondern ich bin Jahwe, der ich euch heilige. Gott verlangt also nicht nur von seinem Volk, dass es heilig ist, sondern er schenkt ihnen die Heiligkeit. Heiligung heißt deswegen, dass wir Anteil haben an Gottes Heiligkeit. Und das können wir nicht von uns aus, sondern das ist ein Geschenk Gottes. Deswegen brauchen wir die Erneuerung, deswegen brauchen wir die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Und wenn wir wiedergeboren sind, dann sind wir Heilige. Das zeigt uns das Neue Testament sehr deutlich. Dann sind wir nicht heilig in dem Sinn, dass wir vollkommen sind. Vielleicht Einzelne, ich weiß es nicht. Glaubt nicht, ich auf jeden Fall nicht. Sondern dann sind wir heilig in dem Sinn, dass wir Gott geweiht sind. Aber natürlich wird sich dadurch auch sehr viel in unserem Leben verändern. Wir können nicht einfach sagen, gleichzeitig Sünder und Gerechte, nicht wie Martin Luther, simul justus et peccator oder simul peccator et justus, sondern durch die Rechtfertigung, durch diese grundsätzliche Heiligung wird unser Leben neu geprägt und neu gestaltet. Paulus sagt im 1. Korinther 6, Vers 11, sagt, er spricht da von den Huren und Dieben und Homosexuellen und so weiter, die werden das Reich Gottes nicht ererben. Ihr, etliche von euch, sind solche gewesen, aber ihr seid geheiligt, ihr seid reingewaschen, ihr seid gerecht geworden durch den Heiligen Geist. Aufgrund der Erlösung Jesus Christus. Ihr seid etliche solche gewesen. Euer Leben ist von Gott geweiht. Vorher war es der Sünde geweiht, jetzt ist es Gott geweiht. Nun, ab und zu ruft mich mal jemand an und fragt, wie ist das? Hat Streit mit seinem Pastor, der sagt, wir sind immer noch Sünder. Er ist nicht überzeugt, ja, wie ist das? Und ich habe gesagt, das Neue Testament bezeichnet wiedergeborene Christen an keiner einzigen Stelle als Sünder, sondern immer als Heilige, als Gerechte. Selbst die Korinther, die ja sehr unvollkommen waren, wie jetzt auch in diesen Tagen wieder sehen, werden von Paulus als Heilige bezeichnet. In Römer 5, Vers 8 sagt Paulus, Gottes Liebe erweist sich darin, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir noch unter der Herrschaft der Sünde lebten. Als wir noch Gefangene der Sünde waren. Und das sind wir als wiedergeborene Christen nicht mehr. Das ist auch die Voraussetzung, dass wir überhaupt in der Heiligung leben können, dass wir durch Jesus befreit worden sind. Paulus sagt also, dass wir Sünder waren, das heißt, dass wir jetzt nicht mehr Sünder sind. Nicht, dass wir nicht sündigen. Johannes sagt, das schreibe ich euch, damit ihr überhaupt nicht sündigt. Aber wenn wir sündigen, und das heißt gelegentlich auch sündigen, nicht ständig in der Sünde leben, aber wenn wir gelegentlich in der Sünde leben oder an die Sünde fallen, dann haben wir einen Fürsprecher. Jesus Christus, der gerecht ist. Im nächsten Kapitel sagt er, wer die Sünde tut, der ist nicht aus Gott geboren, der ist vom Teufel. Nun, wenn man es oberflächlich liest, könnte man einen Widerspruch sehen. Aber im griechischen Text ist das genau unterschieden. Wer die Sünde beständig tut, noch Sklave der Sünde ist, der zeigt damit, dass er nicht aus Gott geboren ist. Das hatte Jesus gesagt. Wer die Sünde tut, der ist Sklave der Sünde. Johannes 8, 34. Vers 36, wen aber der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Christen sind Heilige, sind aber keine vollkommenen Menschen. Aber sie haben das Ziel der Vollkommenheit. Das haben sie klar vor Augen. Das ist wichtig, dass wir dieses Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Wir sind mit Gott versöhnt und wir sollen nun Schritt für Schritt verändert werden, umgestaltet werden. Das ist ein wichtiges Thema vom Römerbrief, wo wir in Kapitel 8, Vers 13 lesen. Römer 8, Vers 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Werke des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das heißt, wenn ihr weiter euch von der Sünde beherrschen lässt, werdet ihr im griechischen Text, bringt dieser Vers die Dauer zum Ausdruck, heißt es, allmählich sterben, geistlich sterben. Körperlich wird jeder Christ auch sterben, es sei denn, er wird vorher entrückt. Werdet ihr allmählich sterben, weil ihr euch durch die Sünde von Christus entfernt. Wenn ihr aber durch den Geist, nicht aus eigener Kraft, die Werke des Leibes, heißt es wörtlich, das heißt, das, was die Sünde durch unseren Leib vollbringt, tötet, das ist Heiligung, dann werdet ihr leben. Eins in der Ewigkeit bei Gott, aber jetzt schon das ewige geistliche Leben haben. Und deswegen gibt es für jeden Christen nur eine Möglichkeit, dass wir bewusst in der Heiligung leben. Es gibt natürlich eine zweite Möglichkeit, dass wir nicht in der Heiligung leben und uns von Christus, von unserem Leben entfernen. Deswegen sagt der Hebräerbrief, Hebräer 12, Vers 14, ohne die Heiligung wird niemand Gott schauen. Das ist jetzt nicht das Thema, aber vielleicht so am Rand. Kann der Christ das Heil noch verlieren? Manche sagen nein. Wir haben mal eine Person erlebt, die hat ganz klar gesagt, nein, Gott hat bestimmte Menschen zum ewigen Leben berufen, andere nicht. Andere hat er zur Verdammnis bestimmt. Und wenn Gott bestimmte Menschen zum ewigen Leben berufen hat und diese dann zum Glauben kommen, dann können sie das Heil nicht mehr verlieren. Nun, dann wurde gefragt nach der Bedeutung von Hebräer 12, Vers 2 und da kam meines Erachtens keine vernünftige Antwort, nicht? Warum sagt denn der Hebräerbrief, ohne die Heiligung kann niemand Gott schauen? Und er schreibt an Christen, an wiedergeborene Christen. Natürlich kann man sagen, ohne die grundsätzliche Heiligung, ohne die Wiedergeburt. Aber er schreibt hier nicht ohne die Wiedergeburt, sondern ohne die Heiligung. Er sagt auch, jagt der Heiligung nach. Verfolgt die Heiligung. Deswegen ist das so wichtig, dass wir ganz klar dieses Ziel vor Augen haben. Das Ziel ist der vollkommene Gehorsam in Jesus Christus. Das Ziel ist, dass die Frucht des Geistes sichtbar wird in unserem Leben. Das Ziel ist, dass wir unser Denken verändern lassen, ständig verändern lassen aufgrund des Wortes Gottes. Dass wir Anteil empfangen an Gottes Heiligkeit, mehr und mehr. Zum zweiten Schwerpunkt, Israel als Gottes heilige Nation. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 6, lesen wir, dass Gott sagt, und ihr werdet mir eine heilige Nation sein. Israel soll Gott eine heilige Nation sein, das heißt, ausgesondert von allen Völkern. Nicht indem sie die Welt verlassen, sondern indem sie in dieser Welt ausgesondert sind für Gott, um Gottes heiliges Wesen zu repräsentieren. Das geschah durch die Erlösung, das geschah durch den Bund, der sie befähigte, Gottes Willen überhaupt zu tun. Das heißt, die Voraussetzung dafür war die Erlösung. Gott hatte sie befreit aus der Sklaverei. Gott hatte sie erlöst und Gott wollte ihnen Anteil geben an seiner Heiligkeit. Und dafür sollte Israel ein Zeugnis sein unter den heidnischen Völkern. Das heißt, Israel sollte anders leben als die heidnischen Nationen. Sollte sichtbar werden, dass Jahwe in ihrer Mitte war, wohnte. Und dass dieses Wesen Gottes zum Ausdruck kam, auch in der Art und Weise, wie sie lebten, wie sie miteinander umgingen und so weiter und so fort. So lesen wir in 3. Mose 18 von 2b bis 4. 3. Mose 18 von 2b bis 4. Ich bin Jahwe, euer Gott. Ihr sollt nicht nach der Weise des Landes Ägypten tun, darin ihr gewohnt habt. Auch nicht nach der Weise des Landes Kanaan, wohin ich euch führen will. Ihr sollt auch nicht nach ihren Satzungen wandeln, sondern nach meinen Rechten sollt ihr tun und meine Satzungen sollt ihr halten, dass ihr darin wandelt. Ich bin Jahwe, euer Gott. Das heißt, der Maßstab für das Leben des Volkes Israel war Gott selbst in seiner Heiligkeit. Und Gottes Heiligkeit sollte in seinem Volk widerspiegeln. Sollte sich widerspiegeln, sollte sichtbar werden. Alle Nationen sollten sehen, dass Israel mit Gott wandelt und dass dieser Gott ganz anders ist als die Götter der Heiden. Nicht diese Götter sind eifersüchtig, sind sehr menschlich, aber Gott ist nicht so. Gott ist vollkommen, ist nicht menschlich. Das sollte in Israel zum Ausdruck kommen. Dadurch sollte Israel den heiligen Namen Gottes nicht entweihen. Zum Dritten, die Gemeinde Jesu als Gottes heilige Nation. Das Neue Testament, vor allem 1. Petrus 2, Vers 9, das genau diese Bezeichnungen aus dem Alten Testament, aus 2. Mose 19, gebraucht in Bezug auf die neutestamentliche Gemeinde. Ihr seid eine heilige Nation. Ihr seid ein Volk des Eigentums, Gottes Eigentum. Die neutestamentliche Gemeinde hat nun diese Aufgabe, in dieser Welt so zu wandeln, so zu leben, nicht nur so zu lehren, auch so zu lehren, aber so zu leben auch, dass Gottes Wesen darin sichtbar wird. Wir sind Gottes Ebenbild, Gottes Abbild und wir sollen so leben, dass Gottes Wesen in unserem Leben sichtbar wird. Und dazu gehört vor allem die Heiligkeit Gottes. Paulus schreibt an die Epheser, Kapitel 5, Vers 22 bis 25. Epheser 5, 22 bis 25. Entschuldigung, 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbaden Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Die Gemeinde, dass sie nicht Flecken und Runzel habe. Sein hohes Ziel. Hat eure Gemeinde noch Flecken und Runzeln? Unsere leider schon. Aber sein wichtiges Ziel. Durch das Wasser der Bad im Wort hat Jesus sich seine Gemeinde dargestellt, damit er sich verherrliche. Und sie ohne Flunzen, Runzeln und Flecken sei, damit sie heilig und tadellos sei. Das ist das Ziel, das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Ich meine, so ganz werden wir es nie erreichen, aber hier in diesem Leben nicht. Aber es ist ein wichtiges Ziel, dass wir das nicht vergessen. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 23 schreibt Paulus, 1. Thessalonicher 5, 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt werden. Heilige euch durch und durch. Er heilige euch durch und durch. Das Ziel ist, dass wir uns vollkommen im Gehorsam Jesus Christus unterordnen. Wie Paulus das in Kolosser 1, 28 schreibt, Kolosser 1, 27 und 28 schreibt er, da schreibt er an die Heiden, Christen, Ihn, Jesus Christus, verkündigen wir, Entschuldigung, Vers 27, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist Jesus Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn, Jesus Christus, verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Vers 29, worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Dreimal sagt Paulus hier in einem Vers, jeden Menschen. Natürlich geht das nur durch den Glauben an Jesus Christus. Das heißt, es ist das Ringen des Apostels, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen wiedergeboren werden, aber dass diese wiedergeborenen Christen dann wirklich vollkommen dargestellt werden. In Epheser, im Kolosser 4, Vers 12 bestätigt Paulus, dass Epaphras genau das gleiche Anliegen hatte für die Gemeinde in Kolosse. Auch er kämpfte und rang darum, dass die Gemeinde vollkommen im Gehorsam Jesus Christus dargestellt wurde. Und das heißt, dass Jesus in uns das Leben ist und immer mehr wird. Dass wir in sein Bild umgestaltet werden. Das ist das Ziel. Dass wir ins Bild Jesu umgewandelt werden. Nun, Gott hatte den Menschen ursprünglich in seinem Abbild geschaffen. Paulus sagt uns, dass Jesus der Schöpfer aller Dinge ist. Das heißt, dass wir ihm ähnlich geschaffen wurden. Die Bibel sagt an keiner Stelle, dass dieses Ebenbild Gottes im Menschen verloren gegangen ist nach dem Sündenfall. Aber der Mensch ist stumpf geworden. Er kann die Fähigkeiten, die Gott ihm geschenkt hat, nicht mehr richtig einsetzen. Zum Beispiel das Denken ist immer noch vorhanden, auch nach dem Sündenfall. Der Mensch kann immer noch denken, besser als ein Tier. Er sollte es zumindest können. Aber er denkt falsch. Paulus sagt, das Denken ist verfinstert. Und deswegen braucht der Mensch die Erneuerung, er braucht die Wiedergeburt. Der Mensch ermangelt der Herrlichkeit Gottes. Paulus sagt in Römer 3, Vers 23, wir haben alle gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden ohne Verdienst gerecht durch die Gnade in Jesus Christus. Und damit, mit dieser Errettung, fängt der Prozess der Heiligung an. Wir werden ins Bild Jesu umgestaltet, er ist unser Schöpfer. Und das heißt, wir werden, die Gottesebenbildlichkeit in uns wird wiederhergestellt, die stumpf geworden war, die beschädigt war. Paulus sagt, wir werden verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen durch Jesus Christus in uns. Das ist ein Umwandlungsprozess und es ist ganz wichtig, dass die ganze Gemeinde diesen Prozess erlebt. Und natürlich müssen wir vorangehen in der Heiligung als verantwortliche Hirten der Gemeinde. Aber es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur sagen, ja, Hauptsache wir leben der Heiligung. Paulus spricht von der neuen Menschheit in Epheser 2, Vers 15. Die erlöst worden ist durch Jesus Christus. Von der neuen Menschheit, das ist die Gemeinde. Fängt natürlich damit an, dass einzelne Menschen erneuert werden, dem Leib Christi hinzugefügt werden. Aber die Gemeinde besteht nicht aus lauter Individualisten, jeder für sich, sondern die Gemeinde ist das heilige Volk, die heilige Nation. Wir sollen unser Leben Gott weihen. Zum Schluss noch ein paar Gedanken zum Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Paulus fängt hier mit der Ermahnung im Römerbrief an. Vorher hat er gelehrt, den Heilsplan Gottes dargelegt und schreibt dann Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Verstandes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Aufgrund der Erbarmen Gottes, das ist die Grundlage, dass wir Gottes Güte und Erbarmen kennen, dass wir erkennen, dass unsere Erlösung nur ein Geschenk Gottes ist. Und als Folge davon sollen wir unsere Leiber Gott opfern. Vorher hatte Paulus gesagt, Kapitel 6, die Glieder, die vorher der Ungerechtigkeit dienten, die sollen nun Gott dienen. Das ist Heiligung, indem ich meine Hände Gott weihe. Indem ich meine Augen Gott weihe, nicht mehr fremden Frauen nachgucke, hä? Das gehört zur Heiligung. Nur Hiob sagt, Hiob 31, ich habe mit meinen Augen einen Bund gemacht. Wie sollte ich da fremden Frauen nachlüstern? Das wäre eine Sache fürs Gericht, sagt er. Das ist Heiligung. Dass meine Augen nicht mehr der Sünde nacheifern, sondern Gott geweiht sind. Auch meine Ohren, auch mein Mund, wie ich rede, welche Musik ich höre, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie ich mit dem Nächsten umgehe, wie ich mit meinem Ehepartner umgehe. Das ist alles eine Frage der Heiligung. Wird Gottes Heiligkeit darin sichtbar oder nicht? Gott möchte seine Heiligkeit in der Gemeinde sichtbar werden lassen. Und ich meine, das ist uns sicher allen bewusst, dass das ein Ziel ist, das wir nie ganz erreichen werden. Aber es ist wichtig, dass wir Heiligung in der Gemeinde predigen. So predigen, dass sichtbar wird, dass es nicht aus eigener Kraft geschieht, sondern allein durch Jesus Christus, dass er uns verändern will. Hat mich neulich eine Glaubensschwester angesprochen und gesagt, ja, warum spricht man denn heute nicht mehr von Heiligung? Man spricht nur noch von Transformation. Heiligung scheinbar ein veraltetes Wort. Nur haben die Leute dann ein Problem, wenn sie die Bibel lesen und eine einigermaßen vernünftige Übersetzung haben, dann begegnet ihnen das Wort Heiligung doch immer wieder. Und deswegen ist wichtig, dass wir diese Begriffe gebrauchen und erklären, dass verstanden wird, was die Bibel darunter versteht. Also ich meine, wir tun nicht unbedingt gut damit, wenn wir diese Begriffe, die scheinbar veraltet sind, einfach gar nicht mehr in den Mund nehmen. So, wenn ich nicht mehr von Sünde rede, nicht? Das tut nur vielleicht noch nur nach Fehlverhalten und weiß nicht was alles. Aber ich muss erklären, was die Bibel darunter versteht und warum es wichtig ist, dass wir dafür ein Verständnis haben. Soweit meinen ersten Beitrag. Also vielleicht wird der zweite gar nicht länger. Jetzt länger gesprochen, als ich gedacht habe. So, aber wir haben ja bis Mittag Zeit. Vergesst nicht die Bücher. Ich glaube, das sind noch genügend da. Wenn nicht, dann kann man noch mir nachschicken.